Ja, was hat Gott mir aufs Herz gelegt? Drei Wörter. Ich weiß nicht, ob sich das schon rumgesprochen hat. Voll im Saft. Das ist es schon. Und wenn du jetzt sagst, Burkhard, ich fühle mich eigentlich wie ein leerer Eimer, das interessiert mich, dann würde mich das freuen. Dann würde mich das echt freuen. Hast du schon mal im Garten gearbeitet? Ja. Hast du schon mal ein scharfes Messer genommen und mal einen Ast, der so richtig schön saftig ist, angeschnitten? Dann wirst du festgestellt haben, dass der Saft verliert. Das wird sofort feucht und es tropft raus. Ein Zeichen dafür, dass der gut im Saft steht, der Baum. Ich habe ein Bild mitgebracht. Vielleicht, ja, tatsächlich. Wir waren ja jetzt 2 Wochen in Schönhagen im Urlaub und haben, ich war da mit unserem Hund unterwegs und habe den Hausbesitzer jetzt nicht lange gefragt, aber ist auch nicht viel zu sehen. Aber da war so ein kleines Bäumchen, das, obwohl es tatsächlich noch Hilfe braucht beim Wachsen, schon ordentlich im Saft steht. Vielleicht bist du jetzt ganz neu hier oder hast gerade angefangen mit Jesus. Guck mal, was da schon möglich ist. Und das war für mich so ein Bild. Guck dir mal, wie die Zweige sich da schon biegen und wie so ein Baum schon so eine Frucht hervorbringt. Das ist mein Traum für mein Leben. So ein Bäumchen zu sein, das am Ende des Lebens solche Früchte da schon hat und vorweisen kann. Das ist voll im Saft. Meine Predigt hat einen inneren Aufbau. Jetzt nicht Punkt 1, 2, 3, sondern einen inneren Aufbau. Und der handelt von dem Saft als solchem und von dem Thema, wie kommt er denn dann in den Zweig? Das ist ja auch wichtig. Zwei Grundgedanken. Mal berühre ich das eine, mal das andere ein bisschen mehr. Ziel soll aber bleiben, anzuerkennen, dass Gott dir und mir ein Leben, das voll in seinem Saft steht, ermöglichen möchte. Wenn Christiane mich bittet, das ist meine Frau, für die Gäste da hinten, wenn sie mich bittet, bring doch bitte Saft mit für die Kinder, dann weiß ich, was sie meint. Kein Nektar, kein Fruchtsaftgetränk, sondern Saft oder wie wir von früher her kennen, Säf. Einfach Saft. So, mein Ziel möchte ich untermauern mit einem Bibelvers aus Psalm 92, Vers 14 bis 16. Von der Technik habe ich gehört, da ist nur der Vers 15 und 16 zu sehen. Ich glaube, ich habe dir doch nur geschickt, die beiden Verse. Ich lese aber auch den Vers 14. Auch wenn er da jetzt nicht steht, hört bitte auch den Vers 14 an, wo es heißt, die gepflanzt sind im Haus des Herrn, werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im Greisenalter gedeihen sie, sind sie saftvoll und grün, um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist. Was ist sein Thema? Der Herr ist gerecht. Um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels und kein Unrecht finden wir oder ist an ihm. Ist doch ein schönes Thema auch für die Verkündigung. Er ist gerecht und kein Unrecht an ihm. Darum geht es heute hier. Wenn du mich jetzt fragen willst, Burkhard, meinst du, das, was da steht, könnte auch bei mir klappen? Dann würde ich dir antworten wie ein Bräutigam vor dem Altar mit einem kräftigen Ja. Also, ja, das könnte klappen. Warum denn nicht? Das ist doch das Ziel, das wir haben. Ja, ich möchte dahin, was hier steht, im Greisenalter, saftvoll und grün zu sein. Das möchte ich. Das ist mein persönliches Lebensziel, ist das, was da steht, beziehungsweise stand. Ne, das, was da gerade stand, kannst ruhig noch dran lassen, wenn du möchtest, Ira. Ne, das ist kein Problem. Wir haben doch dafür gute Beispiele auch in unserer Mitte. Oder? Wir haben einige gute Beispiele dafür in unserer Mitte. Im Greisenalter, im gehobenen Alter, saftvoll und grün. Und wenn es bei Ihnen geht, geht es doch vielleicht auch bei uns. Und bei dir. Und bei mir. Ich habe jetzt vor kurzem meine Mutter besucht im Ruhrgebiet. Ich hatte die Möglichkeit, mal ein Wochenende hinzufahren. Sie ist nun 87, führte mich damals zum Glauben an Christus und lebt seitdem mit Jesus. So, sie lebt mit Jesus. Und ich betrat dann so ihre Wohnung, setzte mich aufs Sofa und dann sagt sie, Burkhard, ich habe jetzt ganz vergessen, die Decke da unten wegzunehmen. Dann habe ich so gefragt, was meinst du denn mit der Decke? Da sagt sie, das ist meine Decke, auf die knie ich mich jeden Abend. Auf der knie ich jeden Abend und bete. Meine Gebetsdecke. Hat sie vergessen wegzunehmen. Ich sagte, du bist kein Problem. Und weißt du, dann war dieser Raum ist so, was weiß ich, 20 Quadratmeter groß. In dem Moment, wenn du das hörst, denkst du an ihre Gebete und dann weiß ich, sie betet für uns. Sie betet für ihre Gemeinde. Sie betet für unsere Politiker. Sie betet für die Ukraine. Und dann ist dieser kleine Raum, dieses enge Feld, in dem du lebst, plötzlich wird es riesig weit. Es wird national weit. Es wird international. Es wird plötzlich ein Riesenraum. Das Gebet öffnet uns dermaßen Räume und Möglichkeiten, die ahnt nur jemand, der das wirklich tut. Ich kann uns dann nur zu ermutigen, lasst uns beten. Und ich freue mich über Ihre Gebete auch für uns und genieße einfach eine Liebe, die ohne Bedingung ist. Bedingungslose Liebe. Kann ich nur empfehlen in unserer Beziehung und wo wir alle so stecken. Bedingungslose Liebe. Möchte ich gerne haben. Ob das gelingt, müssen andere mir sagen. Aber es ist mein Ziel, saftvoll und grün zu sein. Und dann saß ich im Zug auf der Rückfahrt und ich habe da immer so meine Bibel lese, die schlage ich dann auf und da kommt mir da so Psalm 116, Vers 6, 16 entgegen, kann man sich gut merken, Psalm 116, 16. Oh Mann, was steht da? Das las ich da. Ach Herr, ich bin ja dein Knecht. Ich bin dein Knecht, der Sohn deiner Magd. Gelöst hast du meine Fesseln. Da kamen mir ein wenig die Tränchen, als ich das las. Plötzlich merkte ich, die Magd, das ist ja meine Mama. Plötzlich las ich mich da. Plötzlich war ich das. Ich bin ja der Sohn. Gerade nach diesem Erlebnis mit ihr lese ich das und denke so, ich bin dein Knecht. Amen. Plötzlich stehe ich in der Bibel. Plötzlich bin ich angesprochen und jemand anders. Und dann kommt noch eine Zusage. Gelöst hast du meine Fesseln. Also das Bibellesen, so mal Bibelvers runterlesen oder dich darin zu finden, ist dann nochmal so ein Unterschied. Ich bin ja dein Knecht. Ich, der Burkhard, der Sohn deiner Magd. Meine Fesseln hast du gelöst. Es gibt also vieles, was mich halten will, was uns halten will, aber es gibt nichts, was dich halten kann. Nichts. Meine Fesseln hast du gelöst.
Amen.
Es ist so. Es ist so. Ja, also wir haben ja diese sieben Ich-Bin-Worte von Jesus, Konfirmationsunterricht, wisst ihr. Und eine davon, den nehmen wir uns heute mal vor, Johannes 15, Vers 5. Da haben wir ein einfaches Bild, das uns beim Thema helfen kann. Er, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Es ist ein einfaches, schönes Bild. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wir also. Jede Rebe an mir, heißt es dort, ist wichtig zu wissen, weil eine Rebe hängt nicht an der anderen Rebe. Das ist oftmals so in unserem Zusammenleben so das Problem, dass sich eine Rebe an die andere hängt. Ja, das ist ein Problem, finde ich. Also sollten wissen, die Rebe ist immer am Weinstock. Und du kriegst aus der anderen Rebe nicht deinen Saft und sie nicht aus dir. dann das macht dich kaputt. Und die Rebe ist immer am Weinstock. Jede Rebe an mir, sagt Jesus. Und wenn ich das persönlich merke, jemand zieht mir den Saft raus, verweise ich ihn üblicherweise an Jesus. Das ist doch das Beste, oder? Verweis doch die Leute an Jesus, wenn du merkst, sie saugen an dir. Der Saft, wenn du im Saft sein willst, kriegst du immer nur aus dem Weinstock, aus dem Stamm, bei Jesus. Warum mache ich das? Weil mir dieser Saft dann nicht mehr für eine Frucht zur Verfügung steht. Deswegen mache ich das. Also, ihr habt ja das Apfelbäumchen gesehen. Ne? Das möchte ich ja haben in meinem Leben. Ich möchte ein Ergebnis haben aus meinem Leben mit Gott. So, das hätte ich dann aber nicht mehr. Vermeide ich also. Es bringt weder bei mir noch etwas hervor, noch bei dir dann. Dann verlieren wir beide. Also, ich unterstütze Menschen, wo ich kann. Ich helfe, wo es mir möglich ist. Aber den Saft, den musst du dir bei Jesus selbst holen. Da gibt es keinen Umweg. Und so sollten wir lernen, das ist auch eine Lektion, die ich lerne, jeder von uns hat einen eigenständigen Zugang zu Jesus. Jeder hat einen eigenständigen Zugang zu Jesus. Du brauchst dafür keinen Vermittler, keine Rebe, die für dich zum Weinstock geht. Also das ist für mich ganz wichtig zu sehen. Das ist der Kern des neuen Bundes und daran erinnern wir uns jedes Mal, wenn wir das Abendmahl feiern. Wir haben einen eigenständigen, persönlichen Zugang zu Jesus und da holst du dir bitte den Saft, wenn du voll im Saft sein möchtest. Geistliche Früchte sind unteilbar. Wenn eine Rebe drei weitere Reben treiben würde, wo hinge dann die Frucht? Wenn eine Rebe drei weitere treibt, ja, wohin geht dann die Frucht? Jede geht direkt zum Weinstock. Und jetzt ist es interessant, dass Jesus gesagt hat, der Vater ist nicht etwa die Sonne. Der Vater ist auch nicht der Boden, aus dem der Weinstock kommt, sondern der Vater ist der Gärtner. Das unterschätzen wir oftmals. Wir denken so, er ist ja die Sonne, die über allem scheint. Nein, er ist der Weingärtner und er schnibbelt das Grüne, die grünen Triebe ab, die sozusagen den Saft wegsaugen. Und er wird Sorge tragen, dass der Saft ungehindert durch dein Leben fließt und ein Ergebnis hervorbringt, das ihm gefällt. So macht er das. Also was macht unser lieber Kai als Pastor? Was machen sein Leiterteam, das Gemeindeleitungsteam? Was machen die denn anderes, als den Weingärtner darin zu unterstützen? Dass wir in der Gemeinde eine Frucht haben. Dass in der Gemeinde keine unnötigen Triebe schießen, die Saft ziehen und die sinnloses Zeug sind, sondern die einfach sagen, da geht der Weg lang, da geht der Weg lang und dort. Und dafür bete ich auch immer wieder, dass ihnen das so gelingt. Dass die Gemeinde ihre Frucht hat. Und das ist Ziel jeder Seelsorge, jeden Einzelnen von uns an den Stamm zu führen, welcher Christus ist. Denn das Ergebnis jeder einzelnen Rebe ist das Gesamtergebnis der Gemeinde. Also ich weiß noch, vor einem halben Jahr oder Corona-Zeiten, da stand ich hier und da war der Saal so ein Drittel, ne, gefüllt und vielleicht die Hälfte so. Und es war irgendwie so eine eigenartige Zeit. Wir gucken jetzt über die Gemeinde, sehen einen wunderbar gefüllten Raum. Wir beten für die Kinder, oben ist ein gefülltes. Und die Dinge tun sich, die Dinge wachsen, die Dinge fangen an zu treiben. Und das ist das Schöne. Die Gemeinde ist, das ist nicht das Ergebnis eines Einzelnen, sondern das ist das Ergebnis jeder einzelnen Rebe, die hier am Weinstock wächst. Was wir gerade sehen. Und ich glaube, wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange, Kai. Ne? Es ist noch einiges, was hier auf uns zukommen wird. Und darauf bereiten wir uns vor. Und darauf bereite auch du dich vor. Sieh du zu für dein Leben, dass du voll im Saft stehst, damit dann, wenn Menschen kommen, du geben kannst. Du zu geben hast. Und sie werden kommen. Denn, das brauche ich euch nicht zu erzählen, da wartet noch auf uns etwas. Aber guck, dass du wirklich da so im Saft auch stehst. Ich habe mal in einer Gärtnerei gearbeitet als Schüler. Und da war meine Aufgabe, ein ganzes Blumenbeet haben sie mir zugewiesen. Und da hatte mir dann einer erklärt, guck mal, da zwischen den Blättern und zwischen dem Stamm wachsen so eigenartige helle Triebe. Jetzt nimmst du deinen Daumennagel und knippst sie alle mal ab. Ich hatte also am Abend einen halben Daumen weg. Der Daumen, das fraß ich also so richtig runter. Und ich habe den ganzen Tag nichts anderes zu tun gehabt, als nur grüne, wilde Triebe abzukneifen. Das war meine ganze Tätigkeit. Und da habe ich das so gelernt. Wenn du eine schöne Blume haben willst, einen schönen Ertrag haben möchtest, muss der wilde Trieb, der alles wegzieht und alles raubt, weg. Sonst kommst du nicht voll in den Saft. Und okay, denk doch vielleicht mal jetzt so für dein eigenes Leben heute Morgen mal nach, wo steht bei mir in meinem Leben vielleicht sowas noch rum? Dass mir meine Zeit frisst, dass mir meine Energie frisst, dass mich aussaugt. Habe ich da vielleicht sowas rumstehen in meiner Seele oder irgendwo irgendwas, was mich so aussaugt? Guck doch mal für dich selbst so nach und vielleicht ist da was. Wenn nicht, ist auch gut. Vielleicht stehst du ja auch voll im Saft. Aber das ist immer ganz gut, wenn man das mal so checkt. Der Schlüssel ist immer, dass du einen eigenständigen und mündigen Zugang zum Thron Gottes hast. Das ist immer der Schlüssel. Wir haben kürzlich hier oben bei uns im Stadtteil eine Infoveranstaltung gehabt. Ich dachte, da kommen so 50 Menschen, aber ich war erstaunt, die gesamte Turnhalle war voller Menschen. Das war wie eine große Gemeinde, saßen wir da. Und dann kam eine Predigt über Glasfaser und über wie das so schön ist und wie das alles so ist. Es kam eine Glasfasertechnik-Predigt und wir saßen da alle, wow. Und weißt du, wie das in jeder Veranstaltung ist, auch in einer Gemeinde, da ist erstmal eine Begeisterung. Das brauchen wir. Und weißt du, ich will, ist die eine Sache. Da alle sagen, ich will. Aber dann kam nachher der praktische Teil. Du hast dann aber auch etwas zuzulassen. Nämlich, dass dir da so eine Erdrakete durch das Grundstück geschossen wird an dein Haus ran. Und das, dann fangen die an zu baggern, dann fangen die an zu machen. Und das musst du einwilligen. Also es kostet auch ein Stück weit einen Preis. Und ich habe sie erlebt, die gesagt haben, ja, ich bin dabei, ich mache mit, ich will, die Begeisterung ist ja da. Aber beim Zulassen, wenn also Gott ein bisschen in die Tiefe geht in unserem Leben, mit Dingen aufräumt, Dinge gerade stellt, mal eine Wiedergutmachung vielleicht nötig ist oder mal ein Gespräch nötig ist, in dem wir uns wirklich unter Dinge beugen oder auch mal eine Entschuldigung aussprechen oder Dinge einfach auch mal zurückbringen, die wir aus Versehen, also haben wir ja so geklaut haben irgendwie, einfach zurückbringen. Sagen, du, das tut mir leid, habe ich gemacht. Also einfach ein Stück weit Wiedergutmachung, wo es dann in die Tiefe geht. Oder wenn es dann der Sonntagmorgen kommt und dann aufsteht, Gottesdienst, und wenn es dann so ein bisschen in die Tiefe geht, dann sagst du vielleicht, Mensch, du Samstagabend lass ich es immer gern ein bisschen krachen und ich weiß nicht, Sonntagmorgens aufstehen. Aber wir müssen immer überlegen, was für ein Vorrecht es ist, am Weinstock zu sein. Was für ein Vorrecht es ist, einen eigenen Zugang zum Vater zu haben. Aber lieber Vater sagen zu dürfen. Wie oft sage ich das zu Hause? Aber Vater. Wenn ich blöde Gefühle haben wir alle. Ich kenne das. Aber dann zu sagen, aber Vater, ich brauche dich jetzt. Und wenn du dann so diese Nähe irgendwie spürst, macht das alles wieder gut. Dann war es es wert. Es war es wert. Was für ein Vorrecht. Setz deine Prioritäten. Wo sind deine Big Points? Was ist das, was dich wirklich interessiert? Und darauf jagt zu. Da gehen. Kann ich nur empfehlen. Du bist die Rebe am Weinstock. Als wir jetzt am in Schönhagen da am Ostseestrand spazieren gegangen sind, habe ich zu Nancy gesagt, du Nancy, hier gibt es tatsächlich Bernsteine. Und dann haben das alle versucht, die haben uns alle gefragt, haben sie einen gefunden? Nee, und keiner hat einen gefunden. Und plötzlich sagt die Nancy, ist das hier ein Bernstein, der lag da? Ich sagte, nee, bestimmt nicht, zeig mal. Wie bitte? Das ist tatsächlich einer. Und so kam sie da an und der ganze Tag, der war total verändert für sie. Der ganze Tag war eine einzige Freude war das nur. Ich habe einen Bernstein gefunden. Und wie viel mehr, wenn du wirklich den Fund deines Lebens machst, wenn du wirklich weißt, ich habe das gefunden, wonach ich gesucht habe. Ich habe einen zweiten Punkt und eigentlich keinen Punkt, sondern einfach so ein Thema, das damit zu tun hat, das ist die Laufrichtung des Lebens. Die sollten wir beachten. Wenn du ein Kind beobachtest, dann macht es uns das vor, dass es immer nach vorne gerichtet ist. Also ein Kind guckt nicht nach hinten. Es ist immer nach vorne ausgerichtet. Sie will wissen, was kommt vorne, was kommt als nächstes. Und das hilft mir, mein Leben besser zu verstehen und einzuordnen, dass weniger nach hinten, immer nach vorne, das ist die Laufrichtung. Und so ist auch die Rebe, die wächst nicht in den Weinstock, sondern aus ihm heraus. Das ist die Laufrichtung. Und du musst nicht zu Jesus wachsen irgendwie oder du musst dich nicht anstrengen, sondern das, was er dir gibt, wächst aus dir heraus. Das kommt aus ihm heraus, durch dich hindurch. Das ist die Laufrichtung des Lebens. Nur der Sohn selber hat Leben in sich selbst. Nur der Sohn, sagt es einmal in der Bibel. Der Vater hat dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Und da habe ich so gemerkt, Burkhard, ich habe kein Leben in mir selber. Nur der Sohn hat Leben in sich selbst und wem er es geben möchte. Und da habe ich so verstanden, wie die Laufrichtung ist. Also ich lasse das Leben des Sohnes einfach nur durch mich durch. Das ist eigentliche Lebenskunst, dass das Leben des Sohnes durch mich fließt. Und ich kann dem, was gestern war, nicht nachträglich Leben einhauchen. Das habe ich versucht. Ich habe versucht, das, was war, immer lebendig zu machen, lebendig zu halten und möglich zu beleben. Aber das ist gewesen. Was mir möglich ist, dass ich meiner Zukunft Leben einhauche, dem Leben entgegengehe durch Christus. Und das hilft mir. Und wenn Kinder eine Geschichte von mir hören und die sagen, Opa, das hat so einen langen Bart, dann weiß ich, wechsel bloß das Thema, das interessiert die nicht, was gestern war. Sie wollen wissen, was kommt als nächstes, was machen wir heute, was machen wir morgen. Und das ist die Richtung, in die es geht. Der Saft in dir kennt keinen Rückwärtsgang. Er treibt immer zur Frucht. Er treibt immer nach vorne. Du kannst geistiges Leben nicht parken. Du kannst es nicht zum Zurückfließen bewegen. Das geht so nicht. Und das macht mein Leben mit Gott doch so interessant, dass es immer nach vorne geht. Das ist die Richtung unseres Lebens. Kennt ihr Nehemia? Nehemia, den kennen wir, ne? Denn diesen Nehemia, das nehme ich immer gerne so, wenn es um Projekte geht. Projektplanung und der Mauerbau und wie der das gemacht hat, das ist so ein richtig vorbildlicher Projektplaner. Und wie er das so, wie auch so diese Feinde abwehrt in verschiedenen Stufen. Also Nehemia liest sich unglaublich gut. Wie der die Mauer dahingestellt hat und nachher auch eingeweiht hat, das ist ein richtig schönes Ding, wo du dein Leben mal so richtig auch mal so dran messen kannst, wie läuft es eigentlich bei mir. Aber dieser starke Nehemia, der wird gerne gelesen, Projekte, Gott schützt mich, ich habe Frieden, ich bin saftvoll und grün, alles wunderbar bei Nehemia. Aber dann vergessen wir das Buch davor. Und wie heißt das? Esra, ne? Das Buch davor heißt Esra. Und der Esra, das ist ja eigentlich die Grundlage für das, was Nehemia nachher erlebt hat, nämlich diese gewaltige Mauer. Und dieser feierliche Einweihung. Esra erhielt im Exil den Auftrag des persischen Königs, den Tempel zu bauen. Nicht die Mauer, den Tempel. Und da habe ich etwas über die Laufrichtung des Lebens verstanden, wie Gott das versteht. Der zog also hin und was macht er als erstes? Der kramt den Brandopferaltar raus, stellt den da auf das nackte Fundament des alten Tempels, da war noch gar nichts, stellt ein Brandopferaltar hin und bringt ein Opfer. So fing das an, mit Esra. Und dann geht er hin, opfert seine Opfer gottgemäß und dann fängt er an, ein Haus zu bauen. Und dann stand sozusagen da ein Altar, dann stand da ein Haus und dann opferte der auf freiem Feld. Ich würde das genau andersrum machen. Er baute erst den Altar, dann das Haus, danach kam die Mauer und danach die Stadt. Ich würde es anders machen. Ich würde erst die Mauer bauen, die mit Leben füllen und dann die anderen Sachen machen. Anfangen zu opfern und dann einen Tempel zu bauen. Im geschützten Rahmen, wie wir immer so schön sagen. Den brauchen wir ja doch. Aber Gott macht das ganz anders. Wir sparen an, wir schützen und dann geben wir es aus. Gott sagt, erst das Haus, das ist sein Uhrzeigersinn, erst das Haus, dann den Altar, ungeschützt in der Gegend. Warum? Ich bin die Mauer, spricht der Herr. Ich bin die Mauer, spricht der Herr. Und genau so beginnt unser Leben. Auch wenn wir es mit Gott machen. Willst du voll im Saft stehen? Die Mauer steht bereits um dich herum. Und dann sagst du vielleicht, jetzt beginne ich mit dem Altar. Okay, Christus am Kreuz, das ist das Opfer, um das es hier zentral geht, dieser Altar. Damit beginne ich. Und das ist genau der Start, mit dem Esra angefangen hat, mit dem Altar, mit dem Opfer. Und um dieses Opfer herum entstand das Haus, die Gemeinde und der Schutz nachher. Und da können wir feiern. Aber wichtig ist doch die Laufrichtung. Und wenn du sagst, Burkhard, wenn ich mich heute für Jesus entscheiden will, dafür bräuchte ich Schutz. Dafür bräuchte ich Schutz vor Menschen, die mich nicht verstehen. Ich bräuchte Schutz vor meinen eigenen Ausrastern. Ich bräuchte Schutz. Und wo ist die Mauer, die mich schützt? Dann antworte ich dir in der Zusage Gottes, ich bin die feurige Mauer um dich herum. So fängt's an, mit Gott als Mauer. Christsein ist Leben und keine Technik. Folgen wir also dem Leben. Ich habe immer so die Vorstellung gehabt, von diesen, kennt ihr diese Sprudelmaschinen? Glas, so eine Flasche Wasser, altes Wasser, haust da oben auf den Knopf drauf, dann fängt's an zu tuten. Da kommt der Sprudel und dann nimmst du runter und dann hast du deine Sprudel. So habe ich mir das vorgestellt mit Christsein. Ich gehe in die Gemeinde, es kommt ein starker Lobpreis, es kommt eine starke Predigt, es tutet, ich bin voller Sprudel und gehe nach Hause. Das war für mich lange Zeit die Verständnis von einem Gottesdienst. Keine Ahnung, lange Zeit meine Vorstellung. Ich habe bis später erst verstanden, dass der Saft ein neuer, prickelnder Strom in mir ist. Nicht erst hergestellt werden muss. Ja? Sondern ich habe ihn in mir. Was ich habe ein leeres Glas. Mehr bin ich nicht. Ich habe vorhin so auf meinen Platz gedacht, Mensch Burkhard, du bist eigentlich nur ein leeres Glas. Was du zu geben hast, was du geben kannst, gibt Gott mir. Das ist auch bei dir so. Was du geben, wenn du im Lobpreis stehst, du fühlst dich doch wie ein leeres Glas, wo dann wirklich frischer Sprudel von Gott reinkommt und es fließt und fließt und fließt. Mehr ist es doch nicht. Und dann gibt es diese Momente, wo vielleicht dieses Bewusstsein nachlässt, dass der Strom fließt. Der fließt, während ich auf Jesus schaue. Und manchmal höre ich vom Herrn die Worte in meinem Herzen, Burkhard, schau mich jetzt an, sieh mich an. Besonders in Momenten, wo ich komische Gefühle kriege oder wo ich unsicher werde oder wo Dinge passieren, höre ich oft so in meinem Geist, schau mich jetzt an, Burkhard. Sieh mich an, sieh mir in die Augen. Was du so geschildert hast mit diesem Zweier-Ding. Also sieh mir in die Augen, schau mich an. Dann sage ich, danke, Herr, für diesen Hinweis. Und dann schaust du ihn an. Und dann sagt Gott, wie Mose die Schlange da in der Wüste erhöht hat, schau mich an. Und wenn es dann kneift und wenn es beißt und wenn es kratzt, es wird dir nicht schaden. Also dieser Blick auf Jesus ist so entscheidend wichtig. Und während du das tust, fließt der Strom. Dieser Saft, ja, er fließt dann in diesem Augenblick. Aber schau mich an. Aber manchmal sagt Gott mir auch, gibt es bei dir auch Unterbrechungen. Es gibt Unterbrechungen. Und diese Unterbrechungen sollten nicht zu lange dauern, weil es dann immer eine Zeit dauert, bis du die Augen wieder findest. Also bis du diesen Blick zu Gott wieder gefunden hast. Das kann eine Weile dauern. Und wenn das lange dauert, kann es tatsächlich auch Dinge in unserer Seele an Mangelerscheinungen hervorrufen. Das gibt es dann. Ich hatte in England, hatten wir so als Pflichtlektüre dieses Buch bei Jugend einer Mission. Das hieß The God They Never Knew. Den Gott, den sie nie kannten. Und wenn du lange Zeit nicht hinschaust, kann es dazu kommen, dass es in deinem Herzen heißt, den Gott, den ich nie kannte. The God They Never Knew. Das war ein schönes Buch. Und ich dachte so, das soll bei mir nicht passieren. Ich möchte dich wirklich kennen, Jesus. Ich möchte dich kennen und dich weitergeben. The God They Never Knew. Und das darf nicht sein. Deswegen schau immer wieder, wenn du auch weggeschaut hast, wieder zurück auf Jesus. Such seine Augen. Such die Verbindung zum Weinstock. Und lass es fließen. So eine Mangelerscheinung kann zum Beispiel Angst sein. Burkhard, was muss ich ändern? Meine Umstände oder meine Angst?
Angst.
Was wäre meine Antwort? Deine Angst muss ich natürlich ändern. Deine Umstände werden sich so schnell nicht ändern. Die Angst in deinem Herzen, die muss raus. Und warum muss die raus? Oder wie geht sie raus? Weil du durch das Wort Gottes doch die viel besseren Argumente hast. Du hast doch die viel besseren Argumente. 2. Timotheus 1,7. Da steht doch ein starkes Argument. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Ist das nicht ein starkes Argument? Ja? Sondern, jetzt kommt der Saft, der Kraft und der Liebe und der Zucht. Oder wie es woanders heißt, der Besonnenheit. Da kannst du doch sagen, Mensch, die Umstände oder die Angst, ich will lieber die Angst weg, weil ich sie eigentlich gar nicht habe. Denn Gott hat mir gar nicht den Geist der Angst gegeben, sondern der Kraft. Warum sollst du etwas behalten, was du nicht hast? Die Umstände würden sich ändern, wenn ich doch nur andere Lehrer hätte, wenn ich nur in einer anderen Schule wäre oder wenn ich nur einen anderen Arzt hätte, wenn ich nur andere Freunde hätte oder woanders wohnen würde oder ein Baby bekäme oder einen anderen Partner hätte oder überhaupt einen Partner finden würde. Und wir doktern an den Umständen herum. Aber die ändern sich oft nicht. Der Geist der Furcht geht nicht mit deinen Umständen weg, sondern der geht mit der Wahrheit weg. Wenn du sagst, ich habe den nicht empfangen. Wenn der Lehrer geht oder wenn der Arzt geht oder wenn das wechselt, wechselt noch lange nicht der Geist der Furcht. Da musst du wissen, der geht durch die Wahrheit, wenn du ihm das Wort Gottes entgegenhältst. Er geht, wenn die Wahrheit auf den Tisch kommt. Der Saft des Lebens ist Kraft, Friede, Kraft, Liebe und Besonnenheit. Und ich schließe mit den Worten meines Freundes Thorsten, der uns zu seinem 65. Geburtstag nach Magdeburg eingeladen hat und uns alle begrüßt hat und eine lange Rede gehalten hat und seine Rede damit abgeschlossen hat. Dann kam die Feier danach. So, lasst es fließen. Es fließt. Ich weiß gar nicht, wie oft er gesagt hat, es fließt, es fließt, es fließt, es fließt. So stand er da. So, das war's. Amen.